Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Bits, Buffs und Bildung. Ja, willkommen zur neuesten Episode. Heute spreche ich mit Nina Mühlens von Digital School Stories. Sie ist Mitbegründerin von diesem gemeinnützigen Bildungs-Startup. Ja, und wir reden über diese Unterrichtsmethode, die versucht, mit Hilfe von Social Media Content Produktionen, die von Schülern erstellt werden und Schülerinnen, agile Arbeitsweisen und andere Kompetenzen, unter anderem eben auch das Storytelling, bei den Schülerinnen und Schülerinnen zu fördern. Ja, dann freue ich mich, dass das geklappt hat und ein herzliches Willkommen hier bei mir im Podcast. Und ja, auf alle Fälle wieder mal, wie immer, ich sag's immer, aber es ist immer das Gleiche, also vielen Dank für die Zeit, weil ich weiß genau, wie das ist, mal eben eine halbe Stunde herzuschenken für jemand anders. Ich meine, als Lehrer hast du das ja öfters, dass du halt, ich sag jetzt mal, da noch ein halbes Stündchen und dort noch ein halbes Stündchen, aber gerade bei dir, wo ich auch auf LinkedIn immer sehe, da ist so viel los. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass das geklappt hat.
Ja, was macht mir auch viel Spaß. Und ich bin gespannt, welche Fragen du natürlich stellst und wie auch die Entwicklung sein wird. Aber warum mache ich das gerne? Weil ich tatsächlich den Austausch mit Lehrkräften sehr schätze und dadurch auch immer nochmal ganz andere Perspektiven kriege. Deswegen vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ihr habt ja auch Podcasts, oder? Also
genau, Formate. Ich habe einen Podcast. Mhm.
Ja, klar, naja, bietet sich ja an. Ja, also wie bin ich drauf gekommen? Also es war jetzt mehr oder weniger Zufall, weil ich mir dachte, ich habe von was gehört. Das war jetzt auch Zufall, weil ein Kollege hatte mir empfohlen, mal das Buch von Silke Müller zu lesen. Und dann haben wir das mal als Hörbuch im Auto immer mal wieder so vor mich hingehört. Und da kam eben Digital School Story. Und ich kenne ja viel und bin eigentlich auch derjenige, der eigentlich immer denkt, er kennt alles. Und naja, das gibt's halt nicht, also nicht gehört, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich mir da mal geguckt, was ist denn das? Und auf LinkedIn. Und dann kam es zufällig, ich glaube, es waren bloß 2 Tage, dann noch gab es diesen Infoabend.
Genau, und da haben wir uns getroffen.
Genau, und das war auch witzig. Ich hatte mich schon auf die Couch geguckt, dachte mir, cool, da hörst du jetzt einfach mal zu. Ja, dann kommt ihr da mit so einem interaktiven Format hier, voll durchdacht.
Ja, bei uns ist nichts mit Konsum.
Mach doch mal die Kamera an. Oh Gott, nein. Na gut, nee, war cool. Genau, und deswegen bin ich da eben drauf gekommen, auf die Initiative Digital School Story. Ja, das klang so interessant dann auch nach der Infoveranstaltung, dass ich dann gleich zum Chef bin und gesagt, dass, wenn das irgendwie geht, also man muss es ja auch finanziert bekommen, aber da habt ihr ja auch Programme, da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was dazu sagen, wo auch Schulen, die sagen, boah, wenn wir nichts zahlen müssen, würden wir es gerne mal ausprobieren. Ansonsten müssten wir erst noch mal gucken, wo wir es herkriegen. Aber das hat jetzt viel schneller geklappt, als ich dachte. Also das hätte ich jetzt nie für möglich gehalten, dass wir da bei der ersten Runde jetzt gleich so schnell damit dabei sind. Mhm. Aber ja, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist das Digital School Stories und wie die Idee entstanden ist? Und vielleicht können wir ja dann noch kurz sagen, wie man als Schule da rankommt sozusagen. Mhm.
Ja, viele Fragen gleichzeitig. Ja. Wie sind wir entstanden? Tatsächlich bei einem Bildungshackathon 2020 mitten in Corona, also ohne Corona-Pandemie wird es uns wahrscheinlich gar nicht geben. Denn auch mein Mitgründer und ich, wir kannten uns davor nicht. Wir sind uns da sozusagen über den Weg gelaufen und haben, als wir dann eines der Gewinnerprojekte im Bereich Future Skills geworden sind, gesagt, ja, dann lass uns mal testen, was daraus wird. Und dann haben wir tatsächlich nach den ersten 3 Testläufen entschieden, ja, dann lass uns gründen und wir gucken uns das an, wie weit wir kommen. Und jetzt sind wir ja 4,5 Jahre am Start und ich glaube, wir sind ganz schön weit gekommen. Und was ist das eigentlich, was wir machen? Wir haben eine Lernmethodik entwickelt und da haben wir uns zunutze gemacht, dass die Jugendlichen so begeistert für Social Media sind. Und uns war immer eine Frage, wie können wir die Begeisterung eigentlich auch in so eine tolle Lernressource umwandeln? Also wie können Jugendliche auch mit Begeisterung anfangen, wieder zu lernen? Und das eben nicht alleine, sondern eher im Team. Und wie kann man daraus die Kompetenzen lernen, die man braucht, um auch besser in einen Job oder überhaupt im Alltag auch zurechtzufinden? Denn es gibt ja immer mehr Anforderungen an Jugendliche oder überhaupt an jeden. Denn heute, wenn man sich bewirbt, ist ganz nett, wenn man nicht mehr eine schriftliche Bewerbung schickt, sondern vielleicht in 60 Sekunden auf den Punkt bringen kann, warum sich ein Unternehmen für einen entscheiden soll. Und letztlich muss ich das gar nicht nur da tun, wenn ich eine Bewerbung auf den Weg bringe, sondern wenn ich mich vielleicht einfach auch jemandem vorstellen will, ist es ja auch sehr viel sympathischer, in einer Minute vielleicht was sagen zu können, als in 20 Minuten und am Ende habe ich doch den Punkt wieder verloren. Und das war das, was wir gesagt haben, wie können wir so ein Format wie TikTok adaptieren und können daraus die Lerninhalte, die in der Schule stattfinden, in jedem Schulfach übersetzen lassen in genau so ein Format und junge Menschen eigentlich ein Stück weit lernen lassen, was passiert denn da draußen eigentlich, wenn ich mir das angucke, was für Mechanismen laufen vielleicht auch hinten dran ab und gleichzeitig, wie kann ich die Inhalte mit auch einer jede Menge Begeisterung tatsächlich für mich entdecken und Spaß haben, mit Schüler und Schülerinnen in so einem Team zusammenzuarbeiten und am Ende selber ein Produkt herauszukriegen. Und das ist das, was wir machen, denn mit diesen Videos erleben Schüler und Schülerinnen tatsächlich ihre eigene Wirksamkeit und sie übernehmen Eigenverantwortung für das, was sie da gemeinschaftlich produziert haben. Und mit dem Video können dann wiederum andere Schüler und Schülerinnen viel leichter in so ein Thema einsteigen und werden sensibilisiert, da natürlich auch mal mit drauf zu gucken und vielleicht überhaupt zu sagen, ach krass, mit so einem Blick habe ich noch gar nicht auf so ein Thema geguckt und deswegen steige ich da doch jetzt viel tiefer in so ein Thema auch ein.
Ja, wir haben Videos schon früher auch gemacht, so als Lehrer. Das immerhin, wir hatten so einen Medienunterricht quasi ganz, also wie ich angefangen hatte. Aber das ist natürlich ja nicht das Gleiche, wenn ich jetzt als Lehrer hergehe und sage, naja, jetzt dreht er einfach mal ein Video. Also ihr begleitet es ja schon so, wie jetzt die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, Laien das ja jetzt nicht könnten. Also ich kann ja als Lehrer ja nicht in Digital School Story einsteigen und kann das nur mitmachen, wenn ich ein Videoprofi bin. Sondern ich kriege ja dann auch entsprechend Unterstützung, weil sonst würde das Programm ja nicht so gut angenommen werden.
Genau, sehr spannende ist ja auch, dass wir selber nicht im Vordergrund sind, sondern die Lehrkraft, die das durchführt und die Lehrkraft auch keinerlei Vorkenntnisse braucht, sondern wir im Hintergrund sozusagen die Lehrkraft unterstützen, die Methoden anzuwenden und in der Anwendung direkt in der praktischen natürlich das Ergebnis sieht bei den Schülern und Schülerinnen, was machen die denn da eigentlich, was haben die für ein Erlebnis und wie nehme ich plötzlich meine Schüler und Schülerinnen wahr und da passiert eben eine ganze Menge und das Spannende ist, dass sich so beide Seiten verändern und wachsen und tatsächlich auch gemeinsam plötzlich ganz andere Lernerlebnisse miteinander haben und Erfahrungen, glaube ich, von beiden Seiten kennenlernen oder Menschen plötzlich erleben, wie sie das so vorher nicht gedacht haben. Und das hält ganz viele Überraschungen bereit und macht am Ende eben auch noch sehr viel Spaß, denn das, was wir mitnehmen, ist, dass Lehrkräfte daraus einzelne Methoden, die in dieser Gesamtmethode integriert sind, auch weiterhin in ihren anderen Unterricht mit einfließen lassen und da eben auch solche Wirkungen feststellen. Und das ist ja das Schöne, dass man dann eben langfristig auch nicht immer nur die Methodik Digital School Story anwenden soll, sondern eben auch das reinfließen lassen kann in weiteren Unterricht. Und wir eben sagen, wenn das Schüler und Schülerinnen zweimal in ihrer gesamten Schulzeit machen, dann ist das völlig ausreichend. Und darum geht es uns letztlich auch mit Schulen, dass man rausfindet, in welchem Schulfach würde sich das jetzt besonders anbieten, sowas zu implementieren. Und dann, dass jeder Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit hat, tatsächlich das mindestens einmal in ihrer Schulzeit zu durchlaufen und damit mit einem ganz anderen Skillset sozusagen ausgestattet zu sein, um besser durchstarten zu können.
Ja, gibt es denn da Fächer, die aus der Masse herausstechen, die sich dafür besonders gut eignen oder hält sich das die Waage?
Also es hält sich die Waage. Nichtsdestotrotz haben wir auch durch Stiftungen den Fokus sehr stark häufig auf MINT und stellen natürlich fest, dass gerade in diesem MINT-Bereich damit eine ganz große Veränderung möglich ist. Bisher sagt man ja immer, dass Hacken und Coden etwas wäre, was sozusagen viel stärker auch an Mädchen herangetragen werden soll, das aber vielleicht doch auch nicht immer der richtige Zugang ist. Und das Spannende, was es sozusagen Add-on liefert, ist, dass man über dieses Thema digitales Storytelling oder überhaupt dieses ins Geschichten erzählen ein ganz anderes Interesse wecken kann für Themen. Und das erleben wir durchaus auch, dass es sozusagen eine viel größere Resonanz auch gerade in diesen MINT-Fächern bei Jungen wie auch Mädchen gibt, um in der Form überhaupt darauf mal ja stärker einzutauchen oder auch zu sagen, das ist vielleicht was, was ich jetzt mit einem ganz anderen Blick plötzlich sehe und mich vielleicht doch interessieren kann.
Okay. Ja gut, ich hätte jetzt eher immer gesagt, MINT, ja, das sind halt die, die halt technisch affiner sind bei den, ja, bei den Lehrerinnen und Lehrern. Aber ja, ich habe das auch festgestellt, dass, wie ich das den Schülerinnen und Schülern meiner Klasse gesagt habe, dass wir da mitmachen, dass die Mädchen dann total, was, krass, waren dann ganz begeistert. Die Jungen so, oh, das klingt gut, das klingt gut. Aber die Mädchen waren da richtig, was, so ein TikTok. Und wer kommt da zu uns? Wer? Das war die wichtigste Frage. Und sofort wollten sie den Link und das wollten sie sich zu Hause genauer anschauen, wer jetzt da dabei ist. Und da waren dann tatsächlich die Mädchen tiefer drin sofort und als jetzt die Jungs. Wir haben auch so Makerspaces und so, und da ist leider auch der Mädchenanteil relativ gering, bis eigentlich gar nicht vorhanden. Ich habe einen Fotokurs, da sind dann eher auch die Mädels dabei, aber in diesem Makerspace, wo man eigentlich sagt, ihr könnt alles machen, also wir sind da nicht aufs Coden und auf sonst was irgendwie aus, sondern wir hatten noch jetzt, der Plan ist auch Nähmaschine, also ohne jetzt Vorurteile jetzt bringen zu wollen, aber halt einfach um alles abzudecken, also versuchen muss.
Theoretisch könntest du ja Digital School Story auch in den Makerspace integrieren.
Ja, also genau. Und also ja, man macht die Erfahrung und weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, woher das rührt. Also vielleicht ist es auch die, also so habe ich das im Gefühl, ach, da sind nur Jungs, dann gehe ich da nicht so gerne hin, wie wenn ich jetzt schon vorher weiß, dass es in diesem Kurs eher eine Mischung ist, auch im Robotikkurs hat es auch, denke ich jetzt mal, mehr Jungs. Also kann sein, dass da ein, zwei Mädchen mit dabei sind. Schade. Also dafür ist sowas natürlich hervorragend, wenn man endlich mal die Kurve kriegt und sagt, naja, wir wünschen es uns nicht nur, sondern da passiert es tatsächlich, dass auch mehr Mädchen mit einsteigen, weil also nach wie vor kann ich nur sagen, die Mädchen sind in den MINT-Fächern nicht nur mindestens genauso gut, sondern meistens besser, weil der Fleiß dann doch auch eine Rolle spielt. Ja.
Also und trotzdem setze ich es dann irgendwie nicht durch. Und ich finde ja das Spannende, dass wenn wir ja auch in Richtung IT gucken, es ja auch ganz wichtig ist, gerade wenn wir vor den gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, mal einen Blick drauf werfen, dass man diese Dinge auch erklären kann oder aufklären kann sehr viel stärker. Also sprich, wie diese Dinge, die du dann eben machst, auch im Robotik, wie zeigt man die auf? Also wie löst man diese Verunsicherung, die in der Gesellschaft ja häufig ist, weil man Dinge nicht richtig greifen, nicht richtig versteht? Wie kann man sowas sozusagen auch durch genau diese Themen wie Storytelling mit aufgreifen und dadurch auch verbessern? Das finde ich eben den total spannenden Case, weil natürlich brauchst auch diese Dinge wie Robotik dazu hinter zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Aber gleichzeitig stelle ich mir immer die Frage, müssen wir nicht auch die kommunikativen Fähigkeiten der Menschen stärken und dahingehend verbessern, dass einfach diese technischen Themen sehr viel stärker in die Gesellschaft getragen werden und da eben auch einfach und verständlich runtergebrochen, um auch wirklich jeden zu erreichen. Das müsste ja unser Anspruch sein.
Ja, ich bin auch nicht so dick drin in der Geschichte, aber mir ist schon aufgefallen, dass wenn ich solche Fotos von den EdTech-Treffen und so sehe, da ist der Frauenanteil extrem hoch. Das heißt, die Kompetenz ist da, aber das Engagement ist ein ganz anderes. Also viele, sag jetzt mal, Jungs, die wollen halt einfach die Kohle machen. Die wollen was Cooles, ja, ein cooles Projekt irgendwie. Das ist so deren Hauptaugenmerk. Und wenn ich dann in den EdTech-Bereich schaue, sind auch viele Männer dabei, um Gottes Willen, aber ist mir aufgefallen, dass wenn ich da so auf den Gründertreffen im LinkedIn schaue, ich meine, bei den Gründerinnen-Treffen, da gibt es ja extra auch noch welche, wo man dann speziell die auch noch ansprechen will. Aber schon die Tatsache, dass es das gibt, sagt ja schon, bitte, liebe Leute, also alle scheinen ja wohl doch in der Lage zu sein, etwas zu gründen und traut es euch und macht dies und das. Und ja, so jemand wie die Verena Pauser, glaube ich, ist es, die da.
Pauster, genau.
Die das ja auch mit initiiert, da immer, ja, zu sagen, traut euch auch und probiert es das. Aber das Thema ist immer ein anderes, finde ich. Also, die Jungs sind, glaube ich, doch immer eher in der Ebene, ja, Hightech und so weiter, weniger im sozialen, kommunikativen, genau, also das ist mit der Kommunikation und mit dem Schulen der sozialen Fähigkeiten, also ich glaube, da kann man ganz groß was rausholen, was, glaube ich, vielen auch bisher gar nicht so bewusst war, dass das in Technik drin steckt. Also ich glaube immer, das ist so etwas, ach, das steckt ja auch in Technik drin. Und genau. Social Media hat ja einen ganz schlechten Ruf bei uns Lehrern. Also deswegen, ich bin mal gespannt, also wenn dann Erfahrungen da sind, wo man sagen, ja, wir haben hier ein TikTok. Oh, bitte nicht TikTok. Also es hat dann alles immer so ein, aber darum geht es ja gar nicht. Mhm. Also da haben, glaube ich, fehlt vielen noch der Blick drauf, dass eigentlich geht es hier um die Interaktion miteinander. Teamarbeit und die Sozialkompetenz, die wir eigentlich sonst im Unterricht, wo wir immer sagen, wie sollen wir denn das machen? Wir haben einen Bereich in den Kompetenzen, wo drin steht Kommunikation und Kooperation. Mhm. Und der fällt uns immer besonders schwer. Da suchen wir dann immer ständig und sagen, was könnte man denn da anbieten? Gerade auch in den MINT-Fächern, dass man mal sagt, wo könnte man denn jetzt hier konkret eine Unterrichtsmethode machen oder ein Thema, wo man Kooperation und Kommunikation in den Vordergrund stellen. Da redet man sich dann oft daraus, das ist dann schon dabei, das ist dann schon irgendwie da mit dabei. Aber man legt nicht den Fokus drauf.
Also genau, und ich glaube, hier hast du halt eine große Chance, das sozusagen zu tun, aber trotzdem auch inhaltlich sozusagen zu arbeiten. Und das Spannende ist, dass damit eben auch Wissen stärker wird, weil du natürlich ganz anders Wissen vertiefen kannst oder überhaupt richtig lernst, wenn du auch Spaß dabei hast. Also ich glaube, das ist eines der elementaren Themen, damit überhaupt Dinge im Kopf bleiben. Und wenn du das sozusagen noch verstärken kannst über die Bilder, dann hast du natürlich gleich ganz andere Vorstellungskraft, die einsetzt, wenn du alleine nur ein Wort wieder hörst, was darin vorkam, dann wirst du sofort Bilder damit verbinden können und damit hast du natürlich auch am Ende ein anderes Wissen, was abrufbar ist.
Ja, ja, auf alle Fälle. Probieren wir ja immer mal, probiert ja den ganzen Wechsel zwischen den einzelnen Medien, um möglichst viele Arten des Lernens anzusprechen und das ist natürlich hier besonders krass, wo man eigentlich alles mitnimmt, was es gibt. Wie sieht jetzt eigentlich die konkrete Zusammenarbeit zwischen euch und dann der Schule bzw. den Lehrkräften aus? Ich denke, da haben jetzt viele erstmal Angst, da, oh Gott, jetzt werde ich hier überhäuft mit Unterrichtsmaterialien und Zeug und dann, was dann?
Also es ist ehrlicherweise gar nicht so viel tatsächlich, weil es ist wirklich sehr niederschwellig und das, wenn man sich einarbeitet in die Themen, die wir zur Verfügung stellen, ich würde sagen, selbst mit Videoaufnahme, was die Lehrkraft ja auch machen muss zum Start des Projekts, sind es maximal 3 Stunden. Die man investiert, vielleicht eher sogar eine halbe Stunde weniger noch und dann ist man schon startklar und das ist, glaube ich, das, was man einfach auch mit gerne reinbringt oder gerne investiert, wenn man sagt, man will eben auch was Neues machen und danach nimmt das ganz, ganz stark ab, sondern man ist dann tatsächlich sehr stark in der Beobachterrolle, man kann sehr viel wahrnehmen, wie die Schüler und Schülerinnen arbeiten und ich glaube, dass das eine ganz spannende Erfahrung ist, die eben da auch Lehrkräfte tatsächlich langfristig auch machen, wenn sie diese Projekte auch mit umsetzen und danach auch zu dem Entschluss kommen oder zur Entscheidung kommen, das möchte ich wieder machen. Also geht das zumindest den, würde ich sagen, 90% der Lehrkräften, mit denen wir arbeiten.
Okay. Ja, also ich...
Ich bin gespannt, was du sagst.
Ich kann das ja dann, genau, also ich erfahre es ja dann am eigenen Leib, genau. Ich betrachte mich da dann auch eher auf der fachlichen Sicht, wo man dann sagt, okay, ich habe ein Thema gestellt, ich kann euch da gerne aus der fachlichen Sicht dann Tipps geben. Hab selber mit TikTok halt nichts am Hut. Also das ist einfach.
Brauchst du ja auch nicht.
Nee, eben, das ist auch immer das, wo dann viele sagen, naja, aber das interessiert mich nicht, weil da kenne ich mich nicht aus und das habe ich auch gar nicht. Und ich finde, das ist eh nur schädlich und das sollte man verbieten und das sollte man abschaffen. Aber letztendlich, du hast ja in der Infoveranstaltung auch gesagt, ist ja ein Missverständnis, dass das Endprodukt dass das Endprodukt das Ziel ist, sondern der Weg ja eigentlich, oder? Habe ich schon richtig verstanden, weil so sehe ich es auch. Also es ist ja eigentlich mehr der Weg dahin, das, was wir
genau,
machen
wollen. Genau, es ist der Weg, aber trotzdem hast du natürlich das Thema, dass Jugendliche extrem stolz sind auf das Produkt, was sie geschaffen oder kreiert haben. Und das ist am Ende ein Video, das im TikTok-Format sozusagen ist, aber dann eben unter Verschluss oder im Experimentierraum Klasse bleibt und nicht veröffentlicht wird. Denn das, was du auch schon sagst, ja, du musst ja kein Interesse an TikTok haben, natürlich nicht. Nichtsdestotrotz haben es aber Schüler und Schülerinnen. Ja, das ist sozusagen auch ein Stück weit die Alltagswelt oder das Alltagsleben und das eben immer außen vor zu lassen und damit nicht, ja, ich weiß gar nicht, so am Leben teilzunehmen, auch was die Schüler und Schülerinnen mit umtreibt, ist eins. Deswegen werden sie aber nicht nur, weil du es sozusagen nicht nutzen möchtest, weniger konsumieren, sondern das Nutzerverhalten verändert sich ja immer mehr in Richtung, wir nutzen es immer stärker und umso wichtiger finde ich oder halte ich es, junge Menschen tatsächlich zu befähigen, zu begleiten und in Eigenverantwortung zu bringen, denn wir werden das Thema sonst nicht lösen. Also auch da, solange sich bei Social Media kein, ja, es gibt ja jetzt schon Altersbeschränkungen, die ja auch trotzdem umgangen werden, denn auch TikTok hat eine Altersbeschränkung, ab 13 geht's da erst los und trotzdem hat man viele Jüngere, die da auch schon aktiv sind, dann gibt es eben andere Möglichkeiten, da reinzukommen. Und deswegen glaube ich auch, dass das grundsätzliche Verbot das Problem nicht lösen wird, sondern nur verschieben wird in eine andere Richtung.
Ja, das ist ja auch so die Grundsatzdiskussion, die ja auch bei dem Buch von Silke Müller oder auch jetzt bei Bob Blume, der hat ja auch da dieses neue Buch mit Wir lernen nicht mehr, was ja im Grunde, ja, die haben ja beide einen guten Punkt gefunden. Gerade bei den Tablets ist das gleiche Argument. Also die sitzen ja schon genug den ganzen Tag davor, also müssen sie das doch nicht auch noch in der Schule tun. Das heißt, mit anderen Worten, wir heben uns noch weiter von der Alltagssituation raus als Schule. Wir kapseln uns jetzt noch mehr ab. Das kann aber ja nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Also entweder reagiere ich in irgendeiner Form auf die aktuelle Situation oder ich werde es wahrscheinlich auch nicht lösen können, weil auch das Lernverhalten verändert sich ja. Also ich glaube, dass die jetzige Generation, so habe ich zumindest gelesen, die Gen Alpha ganz anders lernt als ich. Und das mag ja TikTok schuld dran sein, aber was mache ich jetzt als Schule? Wie reagiere ich da jetzt darauf? Also das ist ja auch so ein Thema, was nicht enden will, wo jeder Experte meint, er muss.
Ja, wir haben ja auch ganz viele Experten, das ist ja auch de facto so. Wenn du jemanden fragst, dann kommentiert ja jeder alles, ohne dass er vielleicht auch darin eine Expertise hat. Kann man jetzt auch sagen, dass wir das damals gemacht haben. Wir sind da sehr pragmatisch rangegangen und haben gesagt, das könnte funktionieren. Und wir haben dann hinterher eben auch den Beweis angetreten und haben gesagt, ja, jetzt lassen wir uns auch wissenschaftlich evaluieren. Ist es denn tatsächlich so? Das haben wir tatsächlich eben auch gemacht im letzten Jahr über Fraunhofer, dass wir genau auf diese Kompetenzbildung der Jugendlichen einzahlen. Und wir haben quasi genau das rausbekommen, was wir vorher auch schon an Feedbacks über die Lehrkräfte und auch die Schüler und Schülerinnen eingesammelt haben. Und das war für uns eine ganz wertvolle Bestätigung, weil auch da gibt es jetzt nicht die perfekte Methode, sondern die Methode passen wir dann an, wenn wir eben auch Dinge über die Feedbacks zurückgespielt bekommen, wo wir sagen, da müssen wir noch ein bisschen stärker an die Hand geben oder da müssen wir vielleicht jetzt noch was einbauen, wie zum Beispiel Schüler und Schülerinnen tun sich schwer, manchmal Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu finden. Und dann haben wir sozusagen geguckt, wo finden wir einen Experten, der genau in so einem Bereich vielleicht was mit reinbringen könnte. Und so wachsen wir im Team an Fähigkeiten und Fertigkeiten, kriegen neue Perspektiven rein und erweitern sozusagen die Methodik dann auch dahingehend, um immer am Ende die Schüler und Schülerinnen bestmöglich unterstützen zu können auf ihrem Weg und das eben immer im Gespräch mit ihnen und den Lehrkräften und nicht daran, was wir möchten. Und ich glaube, dass das auch ein ganz gravierender Unterschied ist, warum das so gut funktioniert und auch so gut angenommen wird.
Gibt es da eigentlich regionale Unterschiede? Das hat mich besonders interessiert, ob das jetzt in Süddeutschland oder Bayern oder Baden-Württemberg häufiger benutzt wird, eure Methode, oder eher in Norddeutschland? Oder wie? Habt ihr da Infos drüber?
Ja, also wir sammeln natürlich auch, wo wir die Projekte im Einsatz haben. Ganz stark ist tatsächlich NRW. Wir haben auch in Hessen viele Projekte, genauso auch in Bayern. Das sind sozusagen die stärksten Kandidaten. Der Osten ist weniger stark, kommt aber jetzt, also auch da kriegen wir im Moment sehr viele Bewerbungen tatsächlich. Aber wir stellen schon fest, dass sozusagen eigentlich die Mitte und der Süden noch stärker ist. Wir waren teilweise in Schleswig-Holstein und Bremen aktiv, da ist es im Moment eher ein bisschen ruhiger wieder geworden. Aber das Interesse, glaube ich, ist nach wie vor sozusagen da auch weiter zu wachsen. Also Bayern holt massiv auf. Ja.
Hätte es irgendwie von euch auch eruiert, woran das dann liegt, wenn so ein Rückgang stattfindet, dass das vielleicht an einer Diskussion, die gerade durch die vielleicht auch Kultusminister vor Ort oder wie, dass das da gerade irgendwie, ja, viele, es gibt ja immer wieder so ein Hin und Her, ne? Viele sagen, naja, jetzt nehmen wir uns wieder mehr zurück im Digitalen, jetzt wollen wir wieder mal ein bisschen zurückrudern, oder ist es jetzt einfach Zufall?
Ich glaube eher, es ist tatsächlich Zufall. Ich glaube, das läuft sozusagen wieder stärker an, wenn Schulen in der Umsetzung sind. Und wenn man eine Schule hat, dann wird die sozusagen auch wieder in Austausch gehen mit anderen und sprechen. Wenn dann erstmal Projekte abgeschlossen sind, ist dann eben immer die Frage, wie macht man da weiter? Viele Schulen sind auch zwischendurch stark mit sich beschäftigt und haben dann eben da auch das Thema, dass viele Lehrkräfte krank sind und ausfallen und dann eben sagen, da müssen sie auch gucken, wie sie zurechtkommen und dann sozusagen auch da Lehrer wieder wechseln oder weggehen. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ursachen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt über die Förderprojekte, die wir ausgeschrieben hatten, tatsächlich über alle Bundesländer auch wieder Anfragen gehabt. Also von daher, das Interesse ist nach wie vor da und das probieren wir sozusagen auch sehr stark bedienen oder gut bedienen zu können über größere Projektforderungen von Stiftungen. Und ansonsten unterstützen wir eben auch sehr lokal, dass quasi da auch ganz hands-on die Schulen ihre Kooperationspartner, also Kooperationsunternehmen vor Ort mit anschreiben können, dass sie doch sowas auch gerne machen würden und unterstützen da eben auch in der Umsetzung.
Das heißt, das die Förderung wurde voll ausgeschöpft jetzt bei den beiden Förderprogrammen, die ich jetzt da mitbekommen hatte?
Genau, also die sind quasi jetzt alle voll. Das läuft klar gerade noch einem Niedersachsen, aber da ist auch schon fast alles voll. Also man sieht, die Nachfrage ist dann einfach so groß, dass wenn sich das rumspricht, dass man dann sofort eben auch zugreift, wenn man zugreifen kann. Und dann sind die ganz, ganz schnell weg. Also wir hatten jetzt das Projekt für Werteökonomie, was über die PwC-Stiftung ausgeschrieben war, hätten wir, ich würde sagen, vierfach vergeben können.
Hui, okay, haben wir Glück gehabt. Ja, cool. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die an euch ganz oft zurückgegeben wurden, wo man sagt, da muss man besonders irgendwie, ja nicht aufpassen, aber das war für uns besonders schwierig als Schule, oder ich sehe jetzt zum Beispiel sowas wie den Datenschutz, ja, dass man sagt, naja, das Video wird ja nirgendwo am Ende entsprechend hochgeladen, aber gibt es da irgendwelche so Bedenken, die eigentlich häufiger auftreten oder Fragen, die häufiger auftreten als andere vielleicht? Wie gesagt, zum Datenschutz wird sicher kommen, aber das kann man ja relativ schnell entkräften.
Also tatsächlich im Moment eher gar nicht mehr. Das waren alles so anfängliche Fragestellungen. Jetzt treten die tatsächlich eher alle in den Hintergrund, weil wir sozusagen auch dadurch, dass wir auch keine Plattform als solches sind, sondern eine Methode, findet ja sowieso alles in der jeweiligen Schule statt. Und dann orientiert sich das danach, was die Schule sozusagen eben als System eingesetzt hat. Das kann natürlich eben je Bundesland abweichen und dann finden wir eben genau auf der Plattform der Schule statt. Und da sind wir dann einfach immer im Gespräch mit den Lehrkräften, wo das dann eben sein soll.
Das heißt also sowas wie eine besondere technische Ausstattung oder sowas, die braucht jetzt gar nicht, oder dass ich jetzt sage, es muss zum Beispiel in einer Klasse sein, die schon 1:1 ausgestattet ist mit Tablets oder so.
Gar nicht. Also wir haben auch viele Klassen, die sozusagen auch dann stundenweise diese Tablets nutzen, um die Projekte durchzuführen. Denn letztlich braucht ja eine Gruppe ein iPad, mit dem die arbeiten. Die Gruppen sind ja 4 bis 6 Personen groß. Also auch da ist es ja dann überschaubar, wie viel man dann sozusagen braucht. Und dann können die damit hinterher arbeiten. Und das Spannende ist ja auch, dass auch hier der Trugschluss, man meint ja immer, man würde dann nur digital arbeiten. Nein, die arbeiten ganz, ganz viel analog. arbeiten mit ihrem Storyboard, schreiben das zusammen, diskutieren, nehmen dann ihr Video auf. Also alles das findet ja sehr analog auch statt und man lernt da wieder das, was vielleicht eben auch sonst fehlt, nämlich das Miteinander, das Aufeinander achten, das Aufeinander abstimmen. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, da viel stärker in das Thema Diskussion auch im Miteinander einzusteigen und auch da die verschiedenen Perspektiven zuzulassen. Das lernt man sehr, sehr stark, weil am Ende kann die Geschichte nur so gut werden, wie sie von allen oder hinter denen allen stehen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Momentum.
Jetzt habt ihr ja da, der E-Mail zumindest stand so drinnen, Gruppengröße 4-6. Mhm. Hat sich das so bewährt, dass dann die Mädchen sagen, ach, wir sind schon eine Vierergruppe und wir sind die besten Freundinnen? Oder hat sich das eher bewährt, dass man sagt, nee, also wir machen hier den Lostopf auf und ja, da gucken es dann alle und in der Gruppe?
Auch da ist es ganz unterschiedlich, okay. Dirk, tatsächlich, wie das gewählt wird. Wir empfehlen nicht unbedingt, nach Freundinnen zusammenzusetzen, denn das kann auch tatsächlich dazu führen, dass sie zwischendurch keinen Ton miteinander reden. Auch das gibt's in Gruppen. Deswegen manchmal ist es tatsächlich besser, man kommt immer über die Sachebene, wirklich über das Thema. Also was interessiert mich und wie lerne ich vielleicht darüber auch nochmal meine Mitschüler und Mitschülerinnen ganz anders kennen. Das hat einen ganz, ganz spannenden Effekt, weil sich dann natürlich auch Klassenzusammensetzungen ganz anders nochmal mischen und auftreten können. Aber das entscheidet am Ende auch die Lehrkraft. Also sprich, die Lehrkraft kennt ihre Klasse und die weiß, wie sozusagen da das Setting ist und dann wird es gemacht. Das, was wir aber auch sagen, ist bitte so groß wie möglich und lieber größer wählen, weil erstens macht es nicht unbedingt glücklich, wenn man am Ende alleine oder zu zweit ist und die anderen arbeiten da alle groß zusammen und die anderen hat es dann doch irgendwie gerade aufgrund des erkältungsmäßig sozusagen rausgehauen oder sind krank und fallen aus. Das führt zu viel, viel Frust. Und das ist auch kein gemütliches Projekt. Also das ist jetzt kein Projekt, wo man kuschelnd nebeneinander liegt oder sitzt, sondern das ist tatsächlich ein Projekt, das auch sehr viel Reibung hervorbringen kann, weil es darum wirklich auch geht, wie lerne ich meine Meinung auch zu sagen, wie sehe ich die Geschichte, wer ist da wie aktiv, wer übernimmt welche Rolle. Das ist was, wo quasi wirklich es darum geht, sich weg aus diesem Konsum, dem Zurücklehnen, in eine aktive Rolle zu bewegen. Das kann schon schmerzhaft sein.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Insbesondere bei Gruppenarbeiten haben wir ja trotzdem immer wieder den einen oder anderen, der so mitbekommt, es läuft eigentlich ganz gut, ich muss mich ja gar nicht so einbringen. Und je größer die Gruppe ist, so ist zumindest immer mein Gefühl, sag jetzt mal, deswegen tatsächlich meistens sage ich, macht es zu zweit, maximal zu dritt. Große Gruppen mag ich persönlich immer deswegen nicht, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass dann so ein, zwei, ja, ich will jetzt keine Vorurteile schüren, aber Jungs oft sich so ein bisschen es gemütlich machen und dann arbeiten lassen, ja, mit einem, dem einen oder anderen Kommentar zum, wie man es doch besser machen könnte, aber die Arbeit selber, da sind sie dann nicht so motiviert.
Also das wäre jetzt auch ein Thema, das du dann gar nicht angehst, sondern das tatsächlich die Gruppe löst oder lösen soll. Denn sie sind am Ende dafür verantwortlich, was rauskommt. Und da ist es auch ganz spannend, wirklich zu sehen, wie ist denn die Entwicklung? Also machen die es tatsächlich, dass sie das ansprechen und dann sagen, würden sich da zwei rausziehen oder nicht? Sondern sie müssen eben auch gucken dann am Ende ihrer Stärken, wie verteilen sie die Aufgaben? Denn es geht ja eben auch nicht darum, dass jeder das Gleiche macht, sondern dass sie gemäß ihrer Stärken, und die wissen häufig andere ja besser als man selbst, dass sie danach sich ausrichten und dann gucken, wie kommen wir denn da am besten und auch am schnellsten in diesem Rahmenplan voran, damit wir am Ende dann auch in diesem zeitlichen Rahmen bleiben, das wir haben. Denn auch da verlieren sich Jugendliche gerne, tun wir Erwachsenen auch. Das ist jetzt gar nicht mal aufs Alter nur beschränkt, sondern die Erfahrung macht man überall, dass wenn du auch bei dem Thema Recherche, gibt's ganz klar eine zeitliche Vorgabe, wie lange das erfolgen soll. Und da wird wahrscheinlich jede Gruppe sagen, ich bin noch mittendrin oder immer noch nicht fertig. Ja, dann können Sie das gerne in Ihrer Freizeit machen, wenn Sie das noch wollen. Aber Ihr zeitliches Kontingent ist sozusagen erschöpft.
Naja, klar. Meistens kommen die dann zum Lehrer gerannt und sagen, ja, die machen nicht mit. Sagen Sie denen das mal. Denken wir mal,
ja. Ja, und jetzt darfst du zurückspielen. Das müsst ihr selber lösen.
Ja, genau. Also Das ist ja nicht immer das, was man sich wünschen würde.
Eigenverantwortung, bitte.
Genau, ja, es wäre schön. Ja. Klar, in den Mittelstufenklassen, da geht es dann schon mal ein bisschen derber zur Sache. In der Oberstufe, die kriegen das dann schon irgendwie hin, dass es sich, ja, dass es geregelt wird in irgendeiner Form.
Also schaffen auch die unteren Jahrgangsstufen. Also wir haben das auch in einer sechsten Klasse in der Hauptschule auch gehabt. Da gab es tatsächlich auch in einer Gruppe, die war sich sehr uneinig, wie sie das machen sollen. Die haben das in Mathe gemacht und haben dann ganz übersehen, dass sie tatsächlich ja ihre ganz große Aufgabe geschafft haben, weil sie haben zu dem Zeitpunkt, wo sie das Video abgeben sollten, auch ihr Video abgegeben. Und das ist natürlich dann sehr spannend, da hinterher zu sehen, ach, da kam jetzt ja doch das raus, was wir da wollten. Das war ein großer Aha-Moment, weil danach haben die quasi alle Streitereien beiseite gelegt und haben mega ihr Video gemacht und hatten auf einmal genau das, was sie mit dem Creator an Feedback gekriegt haben, auch umgesetzt. Und die Lehrkraft hat zurückgespiegelt, sie hätte die noch nie so motiviert arbeiten sehen. Also auch da gibt es plötzlich Dinge, wo dann einfach der Hebel vielleicht umgelegt wird. Und dazu haben wir dann vielleicht eben ein bisschen beigetragen. Und das ist ja schön, wenn das dazu führt.
Ja, klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Ja, das sage ich dir. Also, wie gesagt, also wir haben jetzt großes Beispiel dazu. Wir haben an einer Schule, sind wir gerade im Bereich finanzielle Bildung noch mit drin. Und da ist es auch sehr, sehr spannend, weil die Schüler und Schülerinnen das zum dritten Mal machen an der Schule, dass sie Digital School Story anwenden. Die haben das im ersten Mal in Geschichte gemacht, dann in Erdkunde und jetzt eben in Politik und Wirtschaft. Und der Lehrer macht das aber zum ersten Mal jetzt, der das jetzt gerade durchführt und hat tatsächlich auch die Klasse gefragt, ob sie das denn wirklich machen wollten. Also er hat ihnen auch gesagt, sie könnten auch ganz normal Unterricht machen oder ein anderes Projekt in der Form. Sie müssten das nicht tun. Und dann hat er tatsächlich 28 Schüler und Schülerinnen befragt und die haben tatsächlich alle den Finger nach oben. Sie wollen das unbedingt wieder machen und dann würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht.
Ja, nee, also wie gesagt, also nach dem anfänglichen Euphorie wäre das bei uns genauso, aber mal, wie gesagt, das wissen wir ja noch nicht und ich bin mal sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr neugierig, schon wie gesagt, seitdem ich in der Infoveranstaltung war und hätte auch nicht gedacht, dass ich so schnell ja das dann auch kennenlernen darf. Jetzt frage ich mich natürlich, oder habe ich mich auch schon währenddessen gefragt, wir lernen ja währenddessen auch sehr viel. Das heißt also auch für uns ist es ja, also für uns Lehrerinnen und Lehrer, die das begleiten, ist es das dann eigentlich oder gibt es noch weitere Möglichkeiten, das zu vertiefen? Gibt es irgendwie Austauschmöglichkeiten mit anderen Schulen? Gibt es Netzwerk oder sowas? Was genau. Habe ich für Möglichkeiten noch danach?
Genau, das ist sozusagen das, was wir auch etablieren wollen. Also gerade, wenn man eben in Richtung Zertifizierung denkt. Wir wollen ja nur dreimal an den Schulen sein und dann zertifizieren wir die Lehrkräfte, die das auch dreimal durchgeführt haben. Dann hat man so alle Eventualitäten mal gehabt, die da so auftreten können und hat das eben auch gut durchbegleitet gemacht, sodass man dann auch das in ganz unterschiedlichen Kontexten durchführen kann. Und dann stellen wir stellen sowieso immer gerne den Kontakt auch zu anderen Lehrkräften mit her, die das auch machen, auch vielleicht in einem gleichen Fach, um da mal auch für den Austausch auch mitzusorgen und gleichzeitig wollen wir das genau eben auch fördern. Also sprich, wir sind sowieso dran, jetzt mit Lehrkräften intensiv ins Gespräch zu gehen, wie und auf welchen Plattformen wir das sozusagen auch tun können, um genau das zu intensivieren, damit es eben nicht nur das Wissen in einer Schule oder in einer Klasse bleibt, sondern eben auch weitergehen kann und man eben über die Perspektiven von einer anderen Lehrkraft eben auch wieder was Neues mitlernt oder da vielleicht dann nochmal sagt, ach krass, das habe ich so noch gar nicht probiert, aber wenn ich das jetzt damit einbinde oder einbette, dann würde das bei mir auch gut funktionieren und so kann sich das eben gegenseitig auch befruchten und ich glaube, das ist auch was sehr Spannendes, wenn man das dann eben den Schüler und Schülerinnen auch mit ermöglicht, also sprich, wenn du die natürlich dann auch klassenübergreifend irgendwann vielleicht mal lernen lässt oder auch diesen Austausch förderst, mit welcher Erfahrung haben die gemacht, wie kann sowas wachsen, wie kann man damit auch grundsätzlich an der Schule vielleicht auch Schulgemeinschaften stärken und auch damit ganz klar Werte und Regeln ein Stück weit selber in Eigenverantwortung plötzlich untereinander mehr klären, statt eben vorgegeben oder sehr stark begleitet durch Lehrkräfte.
Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik oder das passiert jetzt schon bei euch, dass ihr da so?
Teilweise passiert es schon über die Vernetzung, aber wir sind jetzt sozusagen dabei. Wir wachsen ja auch immer weiter und jetzt kommen wir sozusagen schon in die Zertifizierung mit Lehrkräften. Also wir sind jetzt quasi schon dabei, dass einzelne Lehrkräfte in der Zertifizierung auch schon durch sind und das dann implementiert haben. Und damit startet jetzt sozusagen auch der Austausch in einer anderen Form. Und du siehst halt, wir können nicht alles gleich und viele Dinge ergeben sich dann eben auch und wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit, in der Lehrkräfte das dreimal dann auch gemacht haben und da sind wir jetzt angekommen und dann gehen wir eben auch sehr konsequent die nächsten Schritte. Aber auch wieder in Abstimmung und im Feedback mit den Nutzern, um da eben auch dann wirklich den Nerv auch zu treffen und nicht an jemandem vorbei irgendwas zu machen.
Was gibt es sonst noch für Zukunftspläne, wo man sagt, dann bauen wir was aus oder da probieren wir nochmal was, ja nicht vielleicht was anderes, aber halt eine Erweiterung oder sowas im Angebot?
Also wir pilotieren gerade etwas im Bereich finanzielle Bildung und gucken, wie wir das sozusagen danach nochmal in die größere Breite bringen. Da sind auch Experten sozusagen an manchen Stellen mit eingebunden, um da auch nochmal ein anderes Feedback den Schüler und Schülerinnen inhaltlicher Natur auch mitzugeben. Und das, was natürlich auch ganz spannend ist, dass wir schon auch ein ganz spannendes Modell sind über die Peer Learning Groups tatsächlich in dem Bereich ja Lehrermangel ein Stück weit eine Rolle auch mitzuspielen, denn man braucht tatsächlich gar nicht mehr überall den Fachlehrer, sondern das würde sich auch anders lösen lassen. Auch da werden wir in Zukunft was präsentieren, wie sowas aussehen kann.
Okay. Jetzt habt ihr ja ganz schön was gewagt mit eurem Projekt da in Corona-Zeiten. Mhm. Wenn jetzt, was würdest du jemanden raten, aber nicht jetzt in Corona, sondern zur Jetztzeit, was EdTech-Startups oder Edu-Startups betrifft. Was war so das Schlimmste oder Schwerste und wo hat man vielleicht den einen oder anderen Tipp für jemanden, der überlegt, ob er sowas auch angehen möchte, weil es eben ja, ist eine extrem spannende Sache.
Das ist eine ganz schwierige Frage, ehrlicherweise, weil ich glaube, dass jemand immer die Erfahrungen selber sammeln muss und dann eben auch bereit sein muss für bestimmte Dinge, also bestimmte Dinge auch machen zu wollen, wirklich. Und das sollte man wirklich mit echtem Herz tun. Ich kann eher so ein bisschen in Richtung Tipps geben, was uns besonders geholfen hat. Uns hat besonders geholfen, dass wir im Tandem sind tatsächlich und da auch wirklich Mann und Frau. Ich finde das total spannend, weil wir ganz unterschiedliche Kompetenzen haben und ganz unterschiedliche Perspektiven, aber es immer um die Sache geht und das ist einfach mega. Wir wären nicht da, wenn wir, glaube ich, alleine wären. Das ist eins und tatsächlich auch das Thema Beharrlichkeit, das muss man definitiv mitbringen. Wir kriegen von allen Seiten gesagt, wie weit wir doch wären für die kurze Zeit. Mir geht's immer noch zu langsam. Aber auch da ist es ein Stück weit auch Geduld haben, manche Dinge brauchen und manche Dinge helfen darüber auch über die Zeit wirklich tiefgreifend zu erproben. Und ich glaube, das ist auch was, dem man sich ganz stark bewusst sein muss, dass man hier nicht nur experimentiert, um des Experimentierens willen, sondern auch eine große Verantwortung damit einhergeht, dass man eben nicht nur Experimente mit Jugendlichen macht, weil man sagt, das wollen wir jetzt mal ausprobieren, weil das funktionieren könnte, sondern man auch in der Verantwortung ist, dass Jugendliche damit am Ende besser zurechtkommen und damit auch was lernen fürs Leben und damit an die Hand geben. Und ich finde, das ist schon auch eine große Verantwortung, der wir uns da stellen und die wir da auch übernehmen wollen, um am Ende auf das lebenslange Lernen einzuzahlen. Also damit auch Verantwortung der Gesellschaft mehr zu übernehmen und da auch wieder aktiv zu gestalten, statt dass wir permanent in dem Konsum bleiben auf allen Ebenen, sondern wir einfach sehen, was können wir selber denn bewegen, wenn wir anfangen, gestalterisch aktiv zu werden.
Ja, also mein Eindruck ist auch, also man kann das eigentlich gar nicht mehr alleine alles stemmen als Lehrkraft, dass man quasi in der Welt, wo man gerade unterwegs ist, braucht man einfach auch die Hilfe von Externen, Und ja, man ist förmlich darauf angewiesen. Also da geht es jetzt gar nicht nur um jetzt hier bei euch, sondern auch bei Phobis. Wo sollten wir sonst die DSGVO-konformen Zugänge herkriegen oder für KI oder egal, auch wenn das jetzt Schul-KI, das ist ja genauso. Oder auch Vite, wo man sagt, naja, das ist halt auch das Einzige, wo wir das machen können, weil wir sonst technisch gar nicht in der Lage wären. Und auch das Ministerium kann natürlich nicht, und die machen ja schon, die haben die Alp-KI für die Lehrer, die schauen, dass sie das Geld bereitstellen zumindest und dann eben auch die Möglichkeiten. Und sie sind auch bei der Digital School Story. Also ich habe jetzt auch Anfragen, das dann zu feedbacken, ja, ob wie das wir wahrgenommen haben, ob sich das lohnt. Und aus der ganzen Sache erwächst ja dann auch immer ein Unterstützungsprogramm. Das heißt, wenn die jetzt mehr und mehr in Bayern, und anscheinend wird es ja in Bayern ja häufig oder motiviert auch genutzt, das heißt, wenn da das Feedback positiv ist, glaube ich schon, dass da die Unterstützung weiter wachsen wird, auch in der finanziellen Sicht, das an vielen Schulen möglichst zu integrieren. Aber klar, ich meine, man muss halt auch auf das Feedback derer warten, sozusagen, die es dann durchführen. Das heißt, die sind jetzt immer wieder und sprechen Schulen an, die das dann auch machen. Ja, gebt uns bitte Feedback, wie habt ihr das empfunden? Also so ist es bei uns eben auch. Und ja, also von daher habe ich da Hoffnung, dass das mehr und mehr, weil, wie gesagt, also ich wäre alleine jetzt nicht drauf gekommen und das hat mich schon verwundert, weil ich immer der Meinung war, ich kriege eigentlich so das meiste mit und das ja auch so ein bisschen meine Aufgabe war, das so zu sondieren und zusammenzufassen für das Kollegium und ist mir irgendwie durchgerutscht und ich bin mir auch nicht sicher, woran das jetzt lag.
Aber es ist doch schön, dass wir trotzdem auf den Radar gekommen sind. Ja. Und du siehst.
Aber über welchen Umweg?
Aber manchmal brauchst du vielleicht auch so einen Umweg. Und dann hat sich das ja auch bewährt, weil es dich ja auch nicht losgelassen hat. Und das ist ja dann auch ganz spannend, dass wir doch ein bisschen was richtig gemacht haben, da deinen Weg zu kreuzen.
Nee, alles gut. Und wie gesagt, ich bin da auch sehr froh. Aber ich war echt überrascht, dass ich tatsächlich noch nie, also das ist dann immer so, ja, man hat schon mal so nebenher noch nicht davon gehört habe. Also. Was dann schade wäre, wenn es dann doch so einen großen Effekt bei uns hätte. Ja, du prima. Wir sind ja schon bei einer Dreiviertelstunde, um Himmels Willen.
Wahnsinn.
Ja, um Gottes Willen.
Man kann mit dir gut reden. Also ich bin ganz gespannt auch. Und ja, vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Möglichkeit, die Gegeneinladung auszusprechen, nämlich in die Lunchbox, dass wir doch dann über das Projekt in der Umsetzung auch sprechen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt als Schule gerne. Und vor allen Dingen, welche Erfahrungen du auch gemacht hast und gesammelt hast. Denn auch das teilen wir immer gerne und offen. Und wie gesagt, auch da, ich finde, es ist ein Stück weit auch was wir selber in der Hand haben, ob wir was als Fehler negativ sehen oder Fehler positiv bewerten, dass wir dadurch auf Dinge aufmerksam werden, die wir erst verändern können. Weil wenn wir über Dinge, die vielleicht noch besser gemacht werden können, am Ende nicht reden, dann würde ich vielleicht auch gar nicht mitkriegen, warum was nicht genutzt wird. Und wie schade wäre das, wenn wir sozusagen nicht endlich lernen, darauf zu gucken, was uns am Ende besser macht. Und jeder Fehler macht uns am Ende besser, weil wir damit besser bei den Nutzern ankommen. Deswegen, ich freue mich aufs Feedback von dir.
Was für ein Schlusswort. Ja, prima. Ja, gerne. Wie gesagt, also das können wir gerne machen. Und ja, dann verbleiben wir so. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Fülle an Infos und ich hoffe, dass ein paar Leute neugierig werden und das vielleicht auch ihrem Chef in der näheren Umgebung, falls uns jemand zuhört aus Schwaben, mal vorschlägt, das durchzuführen. Das wäre ja toll. Das wäre cool. Ganz
Sehr
herzlichen
gut, vielen Dank.
Dank. Ja,
danke.
Gerne, gell? Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.